Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Es ist aber auch insofern verführerisch, weil es ja auch ganz schöne, viele, tolle Krankheiten gibt. Auch neumodische Sachen. Joggerknie, Burnout-Syndrom, Elektrosmog.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ja, wir werden ja überflutet mit Informationen, die auf der einen Seite ja sehr positiv genutzt werden können, um das eigene Selbstbewusstsein und die Selbstwahrnehmung zu stärken. Aber leider verkaufen sich natürlich negative News und negative Informationen häufig etwas besser im Bereich des Journalismus.
Das ist jetzt so eine Folge, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe, weil ich war eigentlich nie Team Hypochonder. Manchmal spüre ich aber auch in mir den kleinen Hypochonder und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, lieber Burak. Hallo erstmal.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, den haben wir alle intus, würde ich sagen. Also dieser ja. Alltagshypochondrie oder Alltagshypochonder, ich glaube, da kann jeder was mit anfangen. Und ich denke, das gehört auch so ein bisschen eben getrennt beim Thema Alltagshypochondrie und hypochondrische Angststörung, weil das natürlich wiederum ein Bereich ist, der, wo es dann ja tatsächlich um eine Krankheit bezüglich Angst vor Erkrankungen geht. Aber gerade diese Alltagsthemen, denke ich, die kennt jeder. Und das lässt natürlich auch einen gestandenen Arzt nicht kalt, dieses Thema. Und auch das damit befassen. Also ich habe da meine Mechanismen für, kann ich auch gerne noch vorstellen. Ja, die, glaube ich, die kann man auch wunderbar adaptieren und überlegen, wie es tatsächlich so ist. Und weil ich natürlich so, ja, weil ja, im Grunde, ich habe, also muss ja vorstellen, das ist dann vielleicht auch direkt mein Mental Health Moment der Woche.
Ja, damit sag mal, verbunden. Bin sehr gespannt.
Ja, mein Vater, den ich hiermit grüßen möchte natürlich und umarme, der ist mit sehr, sehr frühen Jahren, Mitte 30, an einem schweren Herzinfarkt erkrankt. Wir waren damals mit meiner Mutter und mit meinen Brüdern quasi so ein bisschen objück, wie man in Köln sagt, unterwegs. Da kam dann ein Anruf, ja, ich rufe jetzt mal den Notarzt, mir geht's nicht gut. Und bei Vater, muss man sagen, wirklich ne, so türkische Eiche.
Ja, türkische Eiche.
Eiche, genau. Du hast es sofort gecheckt.
Sofort türkische Eiche.
Türkische Eiche. Und ja, und das, er hat bei uns alle Alarmglocken zum Schrillen gebracht. Und ja, Ende vom Lied. Herzinfarkt und natürlich in relativ jungen Jahren mit Mitte 30 und dann ging es natürlich los. Warum, wieso, weshalb? Klar, er hat ein bisschen geraucht, er hat ein bisschen getrunken, war in der Gastronomie unter anderem tätig und so weiter. Und ja, dann hat er hinten raus dann, weil bei ihm dann unter anderem stark erhöhte Blutfettwerte, allerdings erblich bedingt, also nicht erworben, angeeignet, angefressen etc. Festgestellt wurde. Hat er dann einmal die ganze Familie checken lassen und ich war der Auserwählte von den drei Jungs, der eben auch erblich bedingt erhöhte Cholesterinwerte und hatte, und zwar also bis unters Dach, ne? Also ich glaube, mein Ausgangswert, ich war 12, lag bei über 400 Gesamtcholesterin.
What?
Ne? Also nur zur Einschätzung, so bis 200 ist cool.
90 alles ist besser.
90 ist besser und ich war, wie gesagt, nackt bei über 400. Und interessant war zu dem Zeitpunkt, dass unser Hausarzt, der mein Vater all die Jahre betreut hat, gesagt hat, ja, Junge, ist halt so. Und wenn du 18 bist, fangen wir mit der Medikation an.
Was?
Das heißt, ich hatte schon 12 Jahre hohe Cholesterinwerte und musste dann 6 Jahre nochmal warten, bis ich dann meine Medikamente bekommen habe, die sogenannten Statine, relativ mild dosiert und damit habe ich es auch sehr, sehr gut im Griff. Und dann im Nachgang, du schleppst das so ein bisschen mit dir herum, nicht mit 18, auch nicht vielleicht mit 20, aber irgendwann bist du 30 und dann denkst du ja, ey, Moment mal, ich habe ja noch 5 oder 6 Jahre, dann komme ich in den Altersbereich, wo es dann mein Vater sozusagen zumindest kurzfristig mal zerlegt hat. Mhm. Und auch das ist eine Form der Hypochondrie natürlich, weil du befasst dich dann intensiv damit. Ne? Du spür, hörst nicht unbedingt in dich rein und dann, wenn es auf einmal so ein bisschen eng wird in der Brust oder ein Stich hinten an der Brustwirbelsäule, da denkst du nicht sofort, alles klar, jetzt geht's los. Aber du schleppst das mit dir rum. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, da war ich glaube ich 37 und dann habe ich gesagt, ja, geschafft. Ich habe es überlebt. Und interessant war dann, wenn mein Vater die Kinder hat untersuchen lassen, habe ich natürlich irgendwann gedacht, ja, dann untersuch doch mal deine Brut. Und da gab es dann auch einen Auserwählten, nämlich meinen Sohn. Cholesterin, der war damals bei der Erstabnahme 8, Cholesterin 440. Ne? Und sportliches Kerlchen, schlank, rank. Und ja, dann war natürlich klar, dann habe ich mich aber dann ein bisschen eingelesen und gedacht, so soll der jetzt 10 Jahre darauf warten, bis er 18 ist, bis er dann seine Medikamente bekommt oder kann man früher anfangen? Und Leitlinien zeigen eigentlich schon, dass man ab dem 8. Lebensjahr dann mit der medikamentösen Behandlung beginnen kann. Aber das musst du natürlich einem 8-Jährigen erstmal vernünftig verklickern, dass er jeden Tag eine blutfettsenkende Tablette zu sich nehmen soll. Und mittlerweile ist dann halt so, dann sitzen wir halt abends zusammen. Er erinnert mich an meine Tablette und ich erinnere ihn an seine Tablette.
Nein.
Ja, völlig verrückt. Völlig verrückt.
Boah, was für eine Geschichte. Danke dafür. Das ist ja eine ganz krasse Geschichte und auch super persönlich, aber auch krass. Also überleg mal, ich musste erstmal noch 6 Jahre auf meine Tablette warten.
Ja, in dem Wissen, dass bei mir natürlich, wie sagt man so schön, in den Adern
Gift war mehr oder weniger.
Ja, also der Mob tobt, ne? Ja, also das ist schon, ne? Gut, mit 12 machst du dir natürlich keine Gedanken. Ich wusste zwar oder wollte da auch schon Arzt werden, das wollte ich schon mit 6, aber du hast ja gar kein Verständnis dafür. Da habe ich Fußball gespielt, da habe ich geguckt, dass ich in der Schule einigermaßen über die Runden komme, etc. Und aber trotzdem so im Nachgang, wenn du das dann so ein bisschen runterspielst und dann gerade auch die Thematik mit der Hypochondrie, du stellst dir ja selber auf die Frage, bist du auch einer? Hast du auch diese Gedanken? Und wir werden selbstverständlich aufgrund unseres Berufs ja permanent damit konfrontiert.
Klar.
Und mit ganz, ganz unterschiedlichen Symptomen, die dann ganz unterschiedlichen Erkrankungen mal Gott sei Dank harmlosen Erkrankungen, mal leider auch sehr schwerwiegenden. Und dann machst du dir natürlich Gedanken. Aber am Ende, wie gesagt, versuche ich es für mich immer sehr rational oder so rational wie möglich einfach einzuordnen und runterzubrechen. Und bisher in den letzten 45 Jahren ging das gut auf.
Boah.
Ja, da war mal ein Opener, ne?
Das war mein Ordner. Aber ich kann dir von meinem Mental Health Moment der Woche erzählen und du wirst nicht, also du kennst ihn wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, wir tauschen uns ja auch zwischendurch aus. Aber der geht schon in eine ähnliche Richtung, ganz anders. Ich musste nicht, durchaus nicht 6 Jahre noch auf meine Tablettchen warten. Ich muss gar keine nehmen, bis auf einen Blutverdünner, der notwendig ist seit dieser Lungenembolie, die ich vor 2 Jahren hatte oder ein Dreivierteljahr. Die mich im Grunde genommen eigentlich auch so ein wenig zumindest in die Richtung Hypochondrie geschubst hat. Ich möchte nicht behaupten, dass ich da drin bin, aber es ist de facto so, dass man anders in den Körper reinhört, wenn man mal irgendwie so einen Impact gehabt hatte. Das ist wahrscheinlich bei jedem so. Und vor allen Dingen, wenn man einfach auch weiß, dass so eine Lungenembolie mit der Schwere schon auch doof sein kann, also richtig doof sein kann. Und naja, du weißt es, ich hatte irgendwie, wie gesagt, seit anderthalb Wochen habe ich irgendwie so einen komischen Schmerz mit mir rumgetragen, um die Brust herum. Und dann fängst du an und na, denkst du, oh, warte mal, wie ist das, kriege ich genug Luft? Und ich will die Geschichte etwas kurz machen. Ich habe dann mich wiedergefunden, plötzlich in einer sehr komischen Spirale, nämlich, dass ich meinen Blutdruck gemessen habe, immer und immer wieder, so 2-3 Mal am Tag, plus nochmal meinen Puls kontrolliert habe, plus nochmal meinen Sauerstoffgehalt im Blut gemessen habe und immer wieder in den Körper reingehört habe. Und das zwar so intensiv, dass ich neben mir stand. Also so, dass ich wirklich in eine Art von, ja, nicht Panik, aber Lethargie verfallen bin. Also ich war nicht mehr so richtig zu viel fähig, weil meine Gedanken nur noch darum kreisten. Dann bin ich zum Arzt gegangen und war nicht so richtig zufrieden mit dem Arzt und bin dann wirklich nach Hamburg gereist zu meinem Kardiologen, um ein Herzecho machen zu lassen, um auch nochmal ein Belastungs-EKG zu machen, um wirklich alles auszuschließen. Und das war wirklich so, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, ich will es jetzt ganz genau wissen. Und das dauerte 2 Tage und diese 2 Tage waren für mich die Hölle. Weil ich einfach irgendwie gar nicht klar kam. Ich kam überhaupt nicht klar, weil ich dachte so, warte mal, also dieser Schmerz, der ist zwar schon, also auch der Arzt, der sagte dann, naja, es ist irgendwie nicht typisch und es ist, also nicht typisch für im Sinne von, okay, wir müssen da schon nachgucken. Das, so wie sie es beschreiben, und auch bei Kälte wird so dieser Druck irgendwie größer, das ist alles nicht so richtig gut. Und hat das voll ernst genommen und war deshalb auch wahnsinnig gründlich. Dann kam es zu diesem Belastungs-EKG und da sagte mir die nette Mitarbeiterin dort, ja, also wir haben hier verschiedene, es wird immer stärker, also wird immer die Wattzahl wird immer höher auf diesem Fahrrad, ja, sie bleiben bei 60 Umdrehungen und wir messen ihren Blutdruck, wir gucken auf den Puls und habe ich gesagt, ja, okay, aber was ist denn so die maximale Wattzahl hier auf dem Ding? Ja, 189 Watt. Ich sagte, okay, die schaffe ich. Und dann lachte sie mich aus und sagte so, nee, schaffen Sie nicht, weil das hat noch niemand geschafft. Sag ich, gut. Und dann sagt sie so, ja, okay, aber wir müssen so, wir haben ein paar Parameter, Alter, blablabla, und ihr Maximalpuls müsste bei 160 liegen. Ich sagte, ja, aber das geht doch nur mit der Atemgasanalyse. Das ist doch so individuell, Sie können doch nicht nach Alter, Gewicht und blablabla so ein Ding bestimmen. Also das ist ja Quatsch. Also ich sage Ihnen, Maximalpuls 180, können wir loslegen? Und sie so, ja. Naja, und dann habe ich gedacht, ich will es jetzt ganz genau wissen und ich gebe es einfach alles, was geht. Und wenn ich umfalle, dann weiß ich zumindest, was es war. Ich bin jetzt hier, kann nichts passieren. So, und dann habe ich einfach, du weißt, das hat den kaputt getreten. Also nicht kaputt getreten, aber bin halt einfach die 189 Watt gefahren. Und dann war gut. Als der Arzt dann sagte, okay, das schaffen Profis, aber sonst niemand.
Und war das ein Spinning-Kurs oder war das ein Belastungs-EKG?
Das war ein Belastungs-EKG.
Aber ich wusste, wenn einer das Ding kaputt machen kann, dann Mike Kleiss.
Wie viele Ergometer kann Mike Kleiss kaputt machen? Alle. Der Chuck Norris, der Belastungs-EKGs. Naja, auf jeden Fall, dann war ich erst, aber dann war ich ruhig. Und das hat meiner Mental Health auf jeden Fall sehr gut getan, weil in der Tat, und das ist wirklich crazy, aber dieser Druck geht langsam weg. Und ich habe auch das Gefühl, ich kriege besser Luft. Also, was der Kopf so machen kann, das ist für mich tatsächlich das größte Learning aus diesem, oder das ist vielleicht dann auch die Essenz des Mental Health Moments. Was der Kopf so anrichten kann, sowohl positiv als auch negativ, das ist schon enorm. War mir immer auch irgendwie theoretisch bewusst und in Ansätzen hatte ich es irgendwie auch für mich abgespeichert, aber so krass nicht. Und seit gestern, das war auch erst gestern, weiß ich, wie es ist, oder kann ich mir vorstellen, habe ich eine Idee davon, wie das ist, wenn du Hypochonder bist. Weil du dann nämlich auf jeden Fall länger lebst. Das ist ja deine steile These.
Hypochonder
leben länger.
Hypochonder leben länger.
Das muss so
sein. Ja, ein bisschen, das muss natürlich auch als Titel, ne?
Das ist der Titel dieser Folge.
In die Podcast-Folge. Voll. Weil wir brauchen Clickbait. Wir müssen klicken. Wir brauchen Klicks.
Wir brauchen Klicks.
Achso, übrigens, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen.
Ja.
Muss ich jetzt einfach mal sagen. Das habe ich irgendwo bei Instagram mal gehört, dass ab und zu gesagt wird, ruhig mal bewerten.
Ja,
und gerne auch in Kommunikation treten. Ne? Wir sind junges Unternehmen, hätte ich fast gesagt. Ne? Wir sind junger
sind
Podcast.
Wir.
Also
wir ne,
du bist erfahren.
Spaß.
Du bist erfahren. Ich versuch das zu ergänzen. Und von daher glaube ich, wäre schön, wenn wir da so das ab und an nochmal eine Rückmeldung bekommen. Aber nee, Spaß beiseite. Das ist tatsächlich keine Clickbait-Nummer hier. Aber es gibt eine sehr, sehr interessante Studie aus den schottischen Highlands, die letztendlich mich hat diese steile Hypothese aufstellen lassen. Und das werden wir jetzt so Stück für Stück werden wir uns da hineinmanövrieren. und gucken, dass wir das ein bisschen entschlüsseln und dann überlegen, was das tatsächlich dann auch für den Alltag bedeuten dürfte und könnte. Aber du hast ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich wie wichtig beim Thema Beschwerden und auch Erkrankungen einfach der Kopf, der Geist ist und welche wichtige Rolle dieses System spielt. Und deshalb ist es für mich persönlich, aber ich glaube unserem ganzen Bereich eben auch sehr bewusst, dass wir dieses System auch bespielen müssen, und zwar in erster Linie auch positiv. Gerade weil Gott sei Dank unser Alltag ja nicht permanent so aufgebaut und gestaltet ist, dass wir immer nur verheerende Diagnosen mitteilen dürfen oder lebensbedrohliche Erkrankungen betreuen, sondern das meiste, was wir tun, gerade im orthopädisch-sportmedizinischen Bereich, ist Gott sei Dank nicht lebensbedrohlich, aber für viele natürlich sehr belastend. Also Schmerzen sind belastend, gar keine Frage. Ich hatte kurz bevor wir uns jetzt verabredet haben, um die Folge aufzunehmen, noch ein Telefonat auf dem Weg, und da ging es darum, dass ein Bekannter hat sich gemeldet, der so verschiedene körperliche Beschwerden hat. Und jetzt hätte seine Hausärztin gesagt, ja, vielleicht bist du depressiv. Und er so, nein, auf gar keinen Fall. An der Psyche liegt's nicht. So, dann hat er mir das erzählt und ich habe ihm natürlich gesagt, klar liegt's an der Psyche. Weil es kaum jemanden Normalen gibt, der auf der einen Seite körperliche Beschwerden hat, aber auf der anderen Seite psychisch wunderbar damit umgehen kann oder stabil ist. Weil das eine beeinflusst sozusagen das andere. Ja. Entweder ist es so, dass man psychisch angeschlagen ist und dann der Körper nachzieht, oder der Körper angeschlagen ist und die Psyche nachzieht. Deshalb darf man das meiner Meinung nach eben auch nie trennen in der Konstellation, wenn man Kunden bedient in der Praxis oder in der Klinik oder Athleten begleitet. Man muss beides bespielen. Und idealerweise, gerade wenn man dann weiß, okay, da ist jemand, der eventuell etwas zur Hypochondrie neigt, dass man versucht, das eben zu relativieren und auch so ein bisschen kognitiv zu entzerren.
Also, spannend, weil ich glaube, dass die Psyche logischerweise eine große Rolle spielt bei Hypochondrie. Und es sind 3% der Deutschen, die davon betroffen sind. Also 3% der Deutschen leben auf jeden Fall länger als alle anderen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man jetzt einfach mal sich auf diese These... Herzlichen Glückwunsch. 3%. Das sind irgendwie so 5 Millionen ungefähr Menschen immerhin. Ja. Das ist eine ganze Menge. Das ist ein bisschen mehr als Köln, ne? Irgendwie Einwohner.
Absolut, absolut. Ich würde sogar sagen, ist ein bisschen mehr als Berlin, ne? Knapp, ja. Mit Dunkelziffer vielleicht.
Ja, mit Dunkelziffer. Aber es ist wie du krass. Schon
gesagt hast. Ja, klar, natürlich. Natürlich. Zumal, man darf hier nicht vergessen, diese Menschen suchen ja dann eben häufig auch überproportional oft medizinische Einrichtungen auf. Mhm. Das heißt, also man hat die entweder in der Praxisklientel oder in der Klinik. Also man kommt in Berührung mit diesen Menschen. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, mal so ein bisschen die Dimension zu kennen. Insgesamt muss man sagen, so laut Studien gibt es auch Zahlen, die so in dem Bereich 0,05 gehen, global betrachtet. Aber wie es halt so ist, dann hat 1997, liegt ein bisschen zurück, die Weltgesundheitsorganisation eine Riesenstudie gemacht, um so ein bisschen das aufzudröseln und zu schauen, wo sind die Hypochonder? Und in dieser Studie war Deutschland, gehörte zu den Spitzenreitern. Also auch da sind wir ganz weit vorne. Und deshalb sind wir da tatsächlich mit 2-3% der Bevölkerung leider Gottes eben, ja, gesegnet möchte ich nicht sagen, aber ganz weit vorne.
Wie kommt es, dass Deutschland da vorne mit dabei ist? Also warum ist es, gibt es da gesellschaftlichen Link irgendwo, dass wir vielleicht einfach auch im internationalen Vergleich auch die Möglichkeit haben und die Ruhe und die Zeit haben, uns um uns selbst zu kümmern und und auch ein Luxusproblem irgendwo. Ist Hypochondrie ein Luxusproblem? Kann man das so sagen, dass es uns gut geht, dass wir einfach auch die Zeit haben vielleicht, uns wirklich intensiv mit uns zu beschäftigen, mit unserer Gesundheit?
Theoretisch ja. Auf der anderen Seite verweise ich auch nochmal auf unsere Folge German Angst. Da haben wir ja auch bestimmte Themen dieser Art beleuchtet, womit die zusammenhängen und wie wir uns an sicherlich globalen Ereignissen, die natürlich dementsprechend auch Deutschland und die deutsche Bevölkerung betreffen, aber wie wir uns an diesen globalen Ereignissen mehr oder weniger richtig aufreiben und die fast schon personalisieren. Und ich denke, dass es dann letztendlich ja auch abhängig ein Stück weit vom Gedankengut.
Hol uns doch einmal rein, wenn du in deiner Praxis jemanden vor dir hast, wie ist so ein, gibt es da irgendwie so einen Fall von Hypochondrie, wo du so sagst, okay, das ist jetzt wirklich krass, da muss ich als Arzt, da bin ich wirklich gefordert, wie gehst du damit um? Also wie geht man professionell damit um? Das ist vielleicht mal so der erste Step, der mich interessieren würde. Denn ich kann mir vorstellen, da wirst du ja nicht nur als Orthopäde gefordert, sondern du hast es gerade eben auch schon gedroppt. Du musst dich mit der Psyche auseinandersetzen und bist fast Therapeut, ohne es zu sein, aber musst dich letztendlich einfach auch um die Menschen kümmern, die da vor dir sitzen. Und das ist ja dann mannigfaltig. Entweder da ist einfach jemand, der hat das Knie kaputt und der sagt dir, du, mein Knie ist kaputt. Und du sagst, ja, stimmt, dein Knie ist kaputt, wir müssen eine Lösung finden. Und dann stellst du plötzlich fest, da gibt es jemanden, der sagt, mein Knie ist kaputt, Kniescheibe mehrfach gebrochen, Meniskus ist garantiert, weiß ich, hundertprozentig auch, innen, außen, hin und Arthrose bis Bagdad und zurück. Und du guckst dir das Knie an und das ist total heile. Was dann? Warte mal, jetzt höre ich dich nicht, weil du müsstest das...
Achso, verzeihung, jetzt?
Alles gut, ja.
Das ist ja, streng genommen, fast schon ein glücklicher Umstand, diese Variante. Weil man ja da wird man ja zum Helden. Der Erste, der mir endlich sagt das. Also es kommt tatsächlich in der Praxis in sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen vor. Das bedeutet, also erstmal muss man die Person ja kennenlernen. Das heißt, gerade so der erste Kontakt, man muss die Zeit haben, ins Gespräch zu kommen, so ein bisschen rauszuarbeiten, was ist vorher passiert, gab es Ereignisse, gab es Operationen, gab es längere Ausfallzeiten aufgrund der Erkrankung oder Verletzungen. Und dann fängt man an, letztendlich so langsam, aber sicher eine gewisse Laufbahn vor Augen aufzubauen. Wenn man jemanden ganz frisch im Rahmen einer sich entwickelnden hypochondrischen Karriere erlebt, dann kann man das natürlich auch sehr, sehr zügig mit begleiten und schauen, okay, da macht letztendlich jemand, um es mal umgangssprachlich zu formulieren, aus der Laus einen Elefanten. Aber ich glaube, was alle eint, jemand, der wirklich hypochondrisch schon seit Gedenken fast durchs Leben geht, weil man nicht vergessen darf, man wirkt ja auch so ein bisschen geprägt. Ob das meistens durchs Elternhaus ist, wenn man ein sehr überfürsorgliches Elternteil hat, was die Kinder, ich sag jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, bei jedem Rotz sofort in die Praxis bringt und das Schlimmste denkt, dann nimmt man das sicherlich irgendwo als Kind dann mit auf und entwickelt dann letztendlich auch eine gewisse, nennen wir es mal Sorgfalt oder Achtsamkeit. Nicht unbedingt Hypochondrie, sondern erstmal nur, dass man so auf sich und auf seinen Körper versucht zu hören. Manchmal hört man sehr genau hin, manchmal ein bisschen gröber. Und demzufolge haben aber, wie gesagt, alle Betroffenen eins, was sie vereinen, nämlich sie tendieren dazu, das Erkrankungsrisiko zu überschätzen, während sie aber ihre Fähigkeit, mit der potenziellen Erkrankung oder mit den Beschwerden umgehen zu können, unterschätzen. Und da ist, glaube ich, auch schon unser erster Angriffspunkt. Das heißt also, wenn jemand kommt und sagt, mein Knie ist Schrott, dann sage ich gerne immer, ja, bis zum Beweis des Gegenteils kann ich da mitgehen. aber ich wüsste gerne, warum. Und wie kommen Sie denn darauf? Ja, ich habe vor 20 Jahren mal Bilder gemacht und da ist gesagt worden, das und das. Und ja, dann kann man das natürlich aufräumen, gerade wenn dann so Jahrzehnte zurückliegen, wo man dann auch weiß, ja, vor 20 Jahren gab es da MRT-Untersuchungen, ja klar, aber natürlich nicht in der Qualität, wie man sie mittlerweile heute hat. Und blöd ist nur, wenn man natürlich jemanden anhand von eventuell eben nicht so guten Bildern kränker macht, als die Person tatsächlich ist. Und die schleppt das dann nicht nur 2 Jahre, nicht nur 12, sondern über 20 Jahre mit sich rum. Hat dadurch Sport aufgegeben, bestimmte Belastungen aufgegeben und so weiter. Und dann trifft man sich irgendwo nach 20 Jahren in der Praxis, macht Aufnahmen und denkt sich, ja, Moment mal, wo ist es denn? Also ich sehe, wie du es eben formuliert hast, ich sehe ja gar nichts. Mhm. Oder wie ich immer gerne sage, das Gelenk oder der Körper ist Scheckheft gepflegt. Und aber das, wie gesagt, ist natürlich eine andere Nummer, wo man dann sehr gut punkten kann. Schwierig ist, wenn man letztendlich beruhigen kann, entweder aufgrund der körperlichen Untersuchung oder eben der apparativen Untersuchung, und man merkt, der Widerstand auf der anderen Seite ist zu groß, das zu akzeptieren. Weil man vielleicht sogar hören möchte, dann in dem Fall von mir, ja, es ist tatsächlich so schlimm, wie Sie sich das vorgestellt haben. Und selbst wenn wir es mal im harmlosen Bereich eben mit beispielsweise Gelenken mal belassen und nicht in den organischen Bereich hineingehen, ist es häufig sogar so, dass wir aufgrund der Erfahrung aus dem Berufssport ja fast immer Lösungen präsentieren können, selbst wenn die Gelenke tatsächlich mal ein bisschen gefrittet sind. Mhm. Weil man dann im Grunde sagen kann, mit der oder der Maßnahme, mit einem vernünftigen funktionellen Training, Krafttraining, Stabilitraining etc., können Sie auch dieses Gelenk recht ordentlich belasten. Und zwar so, dass Sie Spaß am Leben haben. Aber ich glaube, dass man halt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes in den Kopf rein muss und so sanft wie möglich, um letztendlich jemanden vielleicht, der eine negative Haltung hat, oder mit einer negativen Erwartung kommt, ja, positiv zu beeindrucken.
Jetzt ist es ja nicht deine Aufgabe, und das stelle ich mir ein bisschen schwer vor, und das ist wahrscheinlich auch bei jedem Arzt so, es ist ja nicht unbedingt die Aufgabe, die Hypochondrie zu heilen, sondern die Beschwerden, die da vorliegen, ja, erstmal zu analysieren und zu gucken, stimmt das, oder ist da was dran, oder ist da nichts dran? Ich fand es zum Beispiel auch interessant, dass der Arzt, bei dem ich jetzt war, der war so mein Kardiologe, mit dem habe ich auch über das Thema Hypochondrie gesprochen, weil ich gesagt habe, ist das jetzt einfach too much? Ist das, also ich muss es für mich selber irgendwie versuchen einzuordnen? Oder geht das bei mir schon tatsächlich in so eine Richtung? Und da hat er zu mir gesagt, eigentlich einen ganz klugen Satz, da sagt er, Herr Kleist, ist doch völlig unerheblich, weil auch Hypochonder werden krank. Und jetzt sagst du natürlich, deine steile These, Hypochonder leben länger, aber trotzdem werden sie krank. Natürlich werden sie krank, weil sie Menschen sind. Das würde dann aber auch bedeuten, in meiner Logik, das würde dann auch wieder positiv in Anführungsstrichen auf die Hypochondrie einzahlen, ne? Also Wasser auf die Mühlen. Und er sagte einen zweiten interessanten Satz und sagte, naja, aber ehrlicherweise, die gehen oft zum Arzt. Vielleicht einen Tick auch zu oft, ja, das ist dann wieder nicht das richtige Maß. Aber sie gehen deutlich öfter zum Arzt als also mein Vater zum Beispiel, der sagt so, ach, mein Knie ist kaputt, aber mein Homöopath sagt, hier, nimm mal das und dann geht's mir besser. Ende der Story. So.
Aber der Papa hat immer recht.
Ihr Papa hat immer recht. Ich bin halt nicht unbedingt Team Homöopath. Also schon, aber nicht dann, wenn ich mir das Bein gebrochen habe. Also so viel ist für mich klar.
Nein, ich glaube, das muss eingeordnet werden, richtig.
Genau, muss eingeordnet werden, finde ich auch. Es ist aber auch alles gut, finde ich, mit Homöopathie. Also don't get me wrong. Ich bin schon jemand, der einfach auch glaubt, dass es einfach auch jenseits der klassischen Medizin auch Dinge gibt, die Menschen durchaus helfen können. Aber zurück zu meinem Arzt, der diesen zweiten schlauen Satz gesagt hat. Und ich dachte mir dann so, okay, alles klar, Deal. Ich bin ja sowieso Hypochonder ab heute. Und deshalb machen wir auch für nächstes Jahr gleich einen Termin aus. Und das finde ich eine gute Idee. Grundsätzlich genau. Aber eine gute Idee.
Und jetzt kommen wir jetzt genau zu dem Thema, womit sich dann letztendlich auch die besagte Studie unter anderem beschäftigt hat. Also erstmal gelegentliche Beschwerden, also auch körperliche Beschwerden, nennen wir es auch von mir aus gerne Schmerzen, die gehören zu einem gesunden Leben dazu. Also die sind Teil eines gesunden Körpers. Beispiel, also bestes Beispiel, wenn man nicht nur Sport macht in seiner reinen Komfortzone, sondern Sport macht, um eine Leistung zu verbessern. Also anders formuliert, Treppe hoch, aus dem letzten Loch pfeifen, bisschen Sport machen, Treppe hoch, nehme ich dieselben Treppen und auf einmal merkt man, hey, da ist ja deutlich mehr Luft im Kessel. Und aber der Weg dahin, der geht natürlich nicht ohne weiteres, indem man dann nur sich in dem Komfortbereich bewegt, sondern man muss ein bisschen, ja,
kitzeln.
Aufbürden, man muss kitzeln und da reagiert der Körper meistens mit Beschwerden. Aber die sind dann, wie ich das immer gerne nenne, das ist Good Pain, das ist gewollt, das ist gewünscht, fast schon Belohnung, wenn man dann in diesen Genuss kommt. Und deshalb ist das auch etwas, was man eben einordnen sollte. Aber durch diese hochfrequentierten Besuche ist es natürlich so, dass man im ersten Moment zum Ausschluss vorbeikommt, also Ausschluss einer Erkrankung oder vielleicht sogar vom Gedankengut erstmal, ich bin bestimmt krank und das wird jetzt bestätigt. Aber eigentlich geht man ja in den häufigsten Fällen hin und es kann Entwarnung gegeben werden. Und daraus entwickelt sich aber dann natürlich eine gewisse Art der Vorbeugung, der Prophylaxe. Weil dann gesagt wird, ja Moment, dann, wie du es ja im Grunde ideal schon beschrieben hast, dann machen wir einfach aus dem jetzt eher akuten Termin und dem akuten Grund, machen wir im nächsten Jahr einen Körper-TÜV. Da möchte ich gerne wissen, bin ich jetzt mindestens auf dem Zustand von dieser Untersuchung, habe ich mich sogar verbessert, weiterentwickelt, etc. Und es gab eine Studie, wie gesagt, in Schottland aus dem Jahre 2017. Und da sind dann schon eine ordentliche Zahl von Leuten untersucht worden, nämlich in Summe über 320.000. Also über 500.000 waren angemeldet für die Studie als Probanden und über 320.000 konnte man dann noch einfangen anhand verschiedener Fragebögen etc. Die sind über mehrere Jahre untersucht worden. Die Studie ist geleitet worden von Catherine Gale an der Universität, ich glaube Edinburgh heißt es.
Edinburgh.
Ah, genau. Oder wie ich auch früher gesagt habe, der Sänger heißt doch Chris de Burgh. Da muss das doch auch Edinburgh heißen.
Oh.
Mal, genau. Ja, du siehst, Schulabbrecher halt. Ne? Und dann habe ich irgendwann...
Hätte mir auch passieren können. Ne?
Also. So ist es. Und dann hieß es natürlich, nee, es ist Edinburgh. Naja, auf jeden Fall haben die, die Leute schön kategorisiert und vor allen Dingen so ein bisschen danach auch, wie die sich selber betrachten. Also das heißt hinsichtlich Gesundheitszustand, Lebensstil und auch die Selbsteinschätzung der körperlichen Verfassung. Ja, und die Probanden, die sich eben besorgter beschrieben haben oder gesundheitlich schlechter beurteilten zu Beginn der Studie, hatten ein um 8% niedrigeres Sterberisiko am Ende der Studie und auch ein niedrigeres Erkrankungsrisiko, obwohl ja die Grundeinstellung eigentlich negativ schien. Und die Kollegin Gale hat dann für sich unter anderem, es wurden mehrere Faktoren natürlich berücksichtigt. Das heißt, auch ein Hypochonder trinkt gerne mal einen über den Durst oder raucht mal Stange oder trinkt auch mal Kaffee um kurz vor 23 Uhr. Auch dazu haben wir mal die ein oder andere Folge ja gemacht.
Definitiv.
Aber letztendlich wurde es so ein bisschen auch dahingehend eingeordnet, dass das auch ein gewisser Vorteil einer Früherkennung von schweren Erkrankungen sein kann. Wenn man dann tatsächlich vielleicht diagnostisch erstmal nicht begründet mit Beschwerden auftaucht und sagt, ja, aber dieses enge Gefühl in der Brust und das habe ich jetzt schon die ganze Zeit. Der häufigste Grund für ein enge Gefühl in der Brust ist, wenn man ein bisschen Stress hat oder körperliche Belastung. Das macht ein enge Gefühl in der Brust. Da muss man nicht sofort an einen Herzinfarkt denken. Oder wie es damals einer meiner Ausbilder der ehrenwerte Dr. Roberts aus Quadrat Ischendorf bei Bergheim gesagt hat, Jung, was häufig ist häufig und was selten ist selten. So, ja, aber das habe ich mir gemerkt. Guck mal, ich bin ja schon ein paar Jahre unterwegs, aber diesen Spruch von Dr. Roberts, den habe ich mir damals tatsächlich zu Herzen genommen und mir gedacht, womit soll ich mich jetzt beschäftigen? Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand die Treppe runterläuft und sich das Knie nicht verdreht hat, die Wahrscheinlichkeit, dass das hintere Kreuzband gerissen ist, ist seltener, als dass es letztendlich vielleicht ein Problem an der Kniescheibensehne ist und oder eine Entzündung oder was auch immer. Und dementsprechend war diese Studie natürlich so ein bisschen auch wegweisend dafür, dass man das Thema positiv verwendet hat und gesagt hat, also Thema Achtsamkeit, Thema Vorbeugung, auch prophylaktische Untersuchungen machen letztendlich Sinn. Es gibt ja auch in der Geschichte so zwei, drei Persönlichkeiten, denen man nachgesagt hat, dass die hypochondrisch veranlagt waren.
Durchaus, durchaus.
Nehmen wir einen der hellsten Köpfe,
ja,
nämlich Albert Einstein. Ja. Der das, glaube ich, in zig Zitaten mehr oder weniger auch auf den Punkt gebracht hat. Ja. Das muss man dazu sagen, der hat 1879 gelebt. Und die Lebenserwartung zu diesem Zeitpunkt war jetzt nicht die, die wir aktuell haben. Mhm. Aber der Kerl ist 76 Jahre alt geworden.
Amen.
So, und der nächste, der ungefähr auf Höhe dieses Zeitalters gelebt hat, Schriftsteller Thomas Mann, 80 Jahre, von 1875 bis 1955. Und wer meiner Meinung nach richtig den Vogel abgeschossen hat, ist ja eine Veteranin im Gesundheitswesen, nämlich die ehemalige Krankenschwester Florence Nightingale. Was für ein Name, wie ich finde. Florence Nightingale. Krankenschwester, die hat gelebt 1820 und hat natürlich aufgrund ihres Berufs viel mit Krankheiten und so weiter zu tun gehabt. Und die ist einfach mal schlanke 90 Jahre alt geworden.
Damit ist deine These fast komplett unterstrichen, ne?
So ist es.
Das ist aber, also ich meine, lass uns in die Neuzeit gucken. Auch Harald Schmidt ist ja bekennender Hypochonder. Der ist jetzt, ich weiß nicht, wie alt Harald Schmidt ist, aber das hat schon auch ein paar Tage gelebt.
Ja.
Interessant finde ich ja, dass so zwei Aspekte, über die ich mal nachgedacht habe, es ist natürlich auch verführerisch, Hypochonder zu werden, weil wir ja in einer Welt leben, auch durch die Digitalisierung und durch soziale Netzwerke und so weiter. Und das Internet ist frei verfügbar für jeden, meistens jedenfalls, in China ist es nicht so und in anderen wenigen Ländern. Aber es ist so, dass du ja wunderbar Dr. Google anschmeißen kannst und das ist ja ein Eldorado für Hypochonder. Liebe das. Ich habe das auch jetzt in den letzten zwei Wochen wirklich intensiv getan, obwohl ich auch immer allen meinen Freunden erzähle, lass das, nicht Dr. Google fragen. Das endet immer mit dem Tod, immer. Es ist immer ganz klar. Und es ist aber auch insofern verführerisch, weil es ja auch ganz schöne, viele, tolle Krankheiten gibt, die auch gut klingen, auch neumodische Sachen. Lass uns in deinem Bereich bleiben. Joggerknie, Burnout-Syndrom, Elektrosmog, saisonale Depressionen, also du hast ja wirklich ganz viele tolle neue Formulierungen auch, wo man sagen kann, oh, das ist aber auch, also jetzt auch als Hypochonder, oh, das ist aber auch irgendwie jetzt war schon ein neues Ding. Also das war so zum einen und interessant fand ich auch in Recherche jetzt auf unserer Ausgabe jetzt, dass ja, zumindest mal die Fachleute sagen, dass hinter einem jedem Hypochonder wohl auch ein Narzisst steckt, eine narzisstische Neurose als Ursache, weil man so auf sich selbst gepolt ist, dass der ganze Kosmos sich sowieso ja auch um einen selbst dreht und dann passt natürlich einfach auch die Hypochondrie noch mit dazu. Kannst du das bestätigen? Ist das ich finde es eine gewagte These, sehr gewagte These, aber es ist zumindest logisch, finde ich, für mein Hirn zumindest.
Ja, das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wenn man Narzissmus so im ursprünglichen in der ursprünglichen Definition zerlegt und das anwendet, glaube ich, ist eine These, die man ja unterstreichen kann. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch viel, was ja beim Narzissmus nicht unbedingt vorliegen muss und auch nicht vorliegt. Es ist auch viel Unsicherheit, die natürlich zum einen, du hast Dr. Google oder wie ich immer gerne sage, Morbus Google oder Cyberchondrie statt Hypochondrie. Wir sind halt natürlich, ja, wir werden ja überflutet mit Informationen, die auf der einen Seite ja sehr positiv genutzt werden können, um das eigene Selbstbewusstsein und die Selbstwahrnehmung zu stärken. Aber leider verkaufen sich natürlich negative News und negative Informationen häufig etwas besser im ja. Bereich des Journalismus. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches.
Ja, das ist schon so.
Und dementsprechend ist viel Unsicherheit dabei. Wir haben, darf man nicht vergessen, wir haben ja einen Riesenversuch gemacht, eine Riesenstudie, die nicht so geführt wurde, im Rahmen Alltagshypochondrie. Das war die Corona-Nummer. Also wir haben uns getestet ohne Symptome. Und zwar über Monate. Und mehr Hypochondrie geht ja fast gar nicht. Und das haben wir in einer Art und Weise durchexerziert, durch alle Altersklassen. Auch das darf man nicht vergessen. Kinder, die Kinder sind mit Teststreifen und irgendwelchen Dingern in der Nase und im Mund groß geworden. Mhm. Und deshalb hat das, was ich so erlebe, gerade auch in der Praxis, was eben die allgemeine Hypochondrie eben angeht, ist es viel Unsicherheit. Und das wird natürlich irgendwo auch gefüttert und unterstützt dann tatsächlich im Netz, weil das Netz natürlich auch nicht filtert. Weil jeder darf da was reinschreiben in Foren. Meistens sind es ja dann auch so Kleckse, die man aus irgendeinem Forum dann in den Suchergebnissen findet. Und auf einmal hat man das wie eine Headline eigentlich im Kopf. Mhm. Und das ist dann unheimlich schwer rauszubekommen. Also muss man fast, manchmal machen wir das, hört sich jetzt komisch an, aber manchmal googeln wir dann zusammen mit den Kunden, um dann einfach zu zeigen, schauen Sie mal, das ist einfach mal Schrott. Das ist falsch. Ist ja okay, dass Sie der Annahme aufgesessen sind, aber das ist falsch. Schauen Sie, ich kann es Ihnen belegen. Und das muss man als Werkzeug auch nutzen. Ja. Wir hatten eine Situation jetzt vor, ganz frisch, diese Woche in der Sprechstunde, junges Mädchen, 12 Jahre alt, mit einem bis dato unklaren Fremdkörper in der Kniescheibensehne, also in der Patellasehne. Ja, das könnte eine zweigeteilte Kniescheibe sein, das könnte ein alter Bruch sein, das könnte, also ging fast so weit, das könnte von einem anderen Planeten sein. Mhm. So, und wir waren dann zur Zweitmeinung aufgesucht und aber wir wissen nicht, was das ist. Wir finden dazu auch nichts im Internet. Oder habe ich gesagt, kann ich gleich helfen? Aber wir untersuchen ihre Tochter jetzt erstmal. Und dann hatten wir sofort wieder so zwei Welten, die halt aufeinandertreffen. Deshalb habe ich vorhin ja gesagt, wir müssen uns dem bewusst sein, dass wir als Eltern ja auch eine große Macht über unsere Kinder haben, vor allen Dingen, was eben Geisteshaltung angeht. Mhm. Und das Mädchen sagte dann, ach so, was ich sagen wollte, ich habe X-Beine. Dann habe ich gesagt, was ich meistens sage, ja, ist kein Problem, mit X-Beinen kannst du 120 Jahre alt werden. Patsch, sagte der Vater, ja, aber man kann auch sterben, wenn man mit X-Beinen unter einen LKW gerät.
Was?
Ja, habe ich gesagt, hör mal, das ist ja nett gemeint. Auch lustig irgendwo, aber das hilft jetzt nicht in der Situation.
Nee, nicht unbedingt. Nee.
Genau. Und deshalb habe ich gesagt, bleiben wir mal bei dem Thema, dass du 120 Jahre alt damit werden kannst, dann kurz untersucht. So, und dann haben wir uns an den Rechner gesetzt. So, und dann habe ich gesagt, schauen Sie, das ist das MRT-Bild, das ist das Röntgenbild und jetzt zeige ich Ihnen die Erkrankung dazu. So, und die Erkrankung war völlig, also hörte sich erstmal total melodiös fast schon an. Mhm. Dann aber gleichzeitig bedrohlich, nämlich Morbus Sinding-Larsen.
Oh, das ist doch skandinavisch, oder?
Ja, natürlich. Ich wusste, das ist doch
der spielt bei Brøndby Kopenhagen.
Exakt. Und zwar vorne rechts mit X-Beinen.
Absolut. Ein super Neuner ist das.
Genau. Und und dann natürlich im ersten Moment total erschrocken. Oh, das hat ja, die Erkrankung hat ja einen Namen. Ja, klar, die Namen. Aber das ist eine völlig harmlose, sehr, sehr häufig vorkommende Erkrankung im Bereich, ich sag jetzt mal, Kinder, Jugendliche oder wie man so schön sagt, Wachstum. Und wichtig war aber, das Kind in Anführungsstrichen hatte einen Namen. Mhm. Die Zweitmeinung war natürlich Gold wert in dem Fall, weil endlich konnte mal jemand sagen, wie was das Kind hat. Und das ist das Tolle, danach fühlten sich Vater und Tochter enorm erleichtert, obwohl sich ja erstmal überhaupt nichts verändert hatte. Also am körperlichen Zustand.
Okay.
Aber man war geistig auf einer ganz anderen Ebene angekommen. Hm. So, und danach kurz durchgegangen, so, was können wir noch ergänzend machen, was müssen wir jetzt tun und so weiter und so fort. Und dann hatten wir einen Plan und fertig. Und das war für mich natürlich auch wichtig, dass ich sagen konnte, dass das A sehr häufig vorkommt, weil das kommt tatsächlich sehr häufig vor im Wachstumsbereich. Aber das andere, was im Grunde 1:1 das Gleiche war, nämlich ein unklarer Fremdkörper im Bereich der Kniescheibensehne, das ist nicht häufig. Warum? Weil es unklar ist. Also gibst du dem ganzen Ding einen Namen, das muss natürlich auch passen, klar, keine Frage. Und schon haben wir auf einmal eine alltägliche Situation und dann heißt es, ja wunderbar, jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann.
Das ist aber interessant. Also bringt mich ja auch wieder zu meinem Ding da irgendwie jetzt die letzten 1,5 Wochen. Ich glaube, was du im Grunde genommen kann man zusammenfassen, Klarheit ist immer ein guter Berater. Also immer dann, wenn man es gut fassen kann, wenn man ein klares Bild hat von dem, was man da angeblich hat oder auch nicht hat. Aber wenn man was hat, ist es immer gut, einfach schlicht und ergreifend sehr klar eine Meinung oder einen Experten zu haben, der einfach sagt, das ist es. So. Damit, oder es ist auch nichts. Damit können wir aber dealen. Ne? Oder aber auch die Klarheit zu haben, und das ist ja schon super erleichternd, da ist nichts. So. Da kann man im Fall jetzt vom Herz, da kann man super reingucken. Ne? Wir haben ja heute die Möglichkeiten dazu. Wissen übrigens aber auch nicht so viele. Das ist erstaunlich. Frag mal die Leute da draußen, habt ihr jemals euer Herz angeguckt per Ultraschall? Wie wird? So. Also was ist ein Herzecho?
Auch genau, das ist, und vor allen Dingen, wie sagt man so schön, in Aktion. Also der Ultraschall ist ja eine dynamische Bildgebung. Das heißt, du kannst in Aktion, egal ob das Organe sind, ob das Gelenke sind, du kannst in Aktion zeigen, wie letztendlich der Körper tatsächlich funktioniert und läuft. Und gerade beim Thema Organe oder auch Herz, es gibt ja auch Herz-MRT mittlerweile, wo man wirklich im Detail ganz, ganz kleine Verkalkungen und so weiter aufzeigen kann, weil viele immer noch teilweise Angst haben vor zum Beispiel einer Katheteruntersuchung. Ne, weil sie das Gefühl haben, okay, das ist invasiv, da muss irgendwo was rein, durch die Leiste, bis ins Herz, bla bla bla. Und deshalb gibt es sehr, sehr viele gute Möglichkeiten, das Ganze oder besser gesagt, sich im wahrsten Sinne des Wortes Erleichterung auch zu holen.
Ja, also selbst ein Herzkatheter ist jetzt heute auch nicht mehr die Riesennummer, ne? Muss man auch mal ganz klar so sehen. So, das ist zwar durch die Leiste und das ist durch die Vene durch ins Herz rein, aber es ist, es klingt schlimmer, als es ist. Also ich habe es jetzt nicht machen müssen, aber interessant finde ich aber auch, und jetzt sind wir wieder beim Kopf und bei der Psyche, dass, wenn wir darüber sprechen, gibt es eine Möglichkeit, wenn ich denn mir darüber bewusst bin, dass ich Hypochonder bin und wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich damit vielleicht auch deutlich älter werden kann nach Dr. Burak Yildirim, gibt es aber trotzdem die Möglichkeit, das zu behandeln. Und da gibt es im Grunde genommen nur eine Möglichkeit, nämlich eine kognitive Verhaltenstherapie. Ne? Das heißt also im Grunde genommen, was heißt das? Heißt nichts anderes, als dass man Step by Step guckt, dass man mit einem Therapeuten zusammen schaut, dass man nicht die ganze Zeit den Fokus auf die Krankheit hat, sondern dass man sich auch durchaus mit anderen Dingen beschäftigen kann, die gut tun. Das heißt, es ist tatsächlich harte Arbeit. Das ist ein relativ langer Prozess, oder?
Es kann ein langer Prozess sein, aber es kommt natürlich wie bei vielen Prozessen auch auf die Akzeptanz an. Das heißt, sowohl die Akzeptanz auf Seiten der Betroffenen wie auch der Therapeuten. Weil letztendlich, und das ist, glaube ich, da darf ich für alle Kollegen sprechen, das Wichtigste ist einfach, dass man die Leute ernst nimmt. Also, dass man das auch nicht bagatellisiert, sondern am Motto, ja, bei aller Liebe, aber sie können sich doch jetzt wirklich keine Gedanken darüber machen, ob ihr Sprunggelenk in Ordnung ist. Ne? Da gibt es Wichtigeres. Oder ein ganz blöder Spruch, wie ich finde, ein ungünstiger Spruch, der dann häufig verwendet wird, es gibt Schlimmeres.
Ja, ja,
klar, es gibt immer Schlimmeres. Aber es gibt auch stets Besseres. Und da könnte man sich auch ran entlang hangeln. Und ich bin sowieso kein Freund dieser Redewendungen. Ne? Also wenn jemand zu sagen, ey, das war gar nicht so schlecht. Ja, das heißt, das war schlecht. Also es war gar nicht so schlecht. Ist ja eigentlich nochmal eine Stufe darunter. Sag doch einfach, es war gut.
Genau.
Punkt. Genau. Also sag, was es ist, nicht, was es nicht ist. Ich sage ja auch nicht, wenn etwas rot ist, ey, das ist ja gar nicht mal so grün. Ja, und ja, das sind
Indiana,
alles...
Indianer kennt keinen Schmerz.
So, und das sind immer genau, so. Und das sind alles so Dinge, wo man einfach, ja, letztendlich, wie gesagt, die Betroffenen ernst nehmen muss und nicht bagatellisieren oder kleinreden darf, weil theoretisch kann ja jemand, der sich einen irren Schädel darüber macht, dass es das Sprunggelenk ist, beim nächsten Mal kommen und sagen, oh, jetzt ist das Herz. So, aber ich habe vorher bagatellisiert, dann ist es schwierig, irgendwann nicht mehr zu bagatellisieren. Deshalb ist es halt wichtig, also reden hilft in jeglicher Richtung, ob dann mit den fachärztlichen Kollegen, die, ich sage jetzt mal in dem Fall, eventuell die Erkrankung behandeln können, wenn es denn eine ist, oder eben das Thema der Hypochondrie, nämlich eben mit der von dir angesprochenen Verhaltenstherapie. Und das ist ja, wenn man so will, das, was ich für mich selber ja fast tagtäglich mache. Weil letztendlich, man könnte sich ja auch im Rahmen seiner Kundenbetreuung in sämtliche Beschwerde- und Erkrankungsbilder ja auch verlieren. Und irgendwann alles mit nach Hause bringen und sagen, ja, mir tut jetzt der Fuß weh, mir tut der Rücken weh. Und der Letzte, den ich behandelt habe mit Rücken, der hatte das und wahrscheinlich habe ich das jetzt auch. Und letztendlich perlt das zwar nicht an uns ab, aber ich nehme da die Kollegin Nightingale nochmal als Beispiel. Die hat einfach vor über 200 Jahren 90 Jahre gelebt und hatte Themen ohne Ende. Und die wird viele Leute verloren haben, die wir heute mit einer Tablette, mit ein bisschen Sirup und teilweise vielleicht einfach auch nur mit einer vernünftigen Diagnostik ganz, ganz entspannt helfen können. Und deshalb ist es, wie gesagt, wichtig, dass ein bisschen einzuordnen und zu rationalisieren. Wenn jemand Kopfschmerzen hat, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er zu lange am Bildschirm gehangen hat oder zu wenig getrunken hat, ist einfach viel größer, als dass es ein Hirntumor ist. Ne? Hört sich jetzt für jemanden, der einen Hirntumor hat, der wird sagen, ja, ja, so hat das bei mir auch angefangen. Aber nochmal, was häufig ist häufig, was selten ist selten. Und deshalb muss man sich natürlich auch mit den Häufigkeiten mehr beschäftigen als mit den seltenen Dingen. Darf man die seltenen Dinge ausschließen im Rahmen einer Diagnostik? Ja, selbstverständlich. Deshalb auch vorhin der Hinweis, dass man aus der Not eine Tugend machen kann und sagen kann, ja, ich bin zwar akut mit der Idee oder mit der Überzeugung, dass ich krank bin, dahingegangen und am Ende war es eine vorbeugende Untersuchung. Und jetzt weiß ich, was ich zu tun habe.
Ja, und vor allen Dingen, also zwischendurch hast du es ja immer wieder gesagt, dass der Grundbaustein wahrscheinlich erstmal der ist, dass man solche Menschen auch ernst nimmt. Also wir machen hier uns, wir flachsen ja auch so ein bisschen rum, weil wir natürlich, es steckt ja auch eine gewisse Komik auch mit drin. Also wenn du dir so einen Harald Schmidt irgendwie mal anhörst, der redet ja da auch ganz offen drüber und der macht sich dann so ein bisschen selber über sich selbst lustig. Deshalb ist es auch irgendwo auch legitim. Ich glaube, wo es dann auch ernst wurde, ich glaube, einer der größten Hypochonder war Michael Jackson, weil der ist ja irgendwie ständig mit der Maske rumgelaufen und das war brutal einfach auch, wie der sich geschützt hat. Und auf der anderen Seite hat er sich aber auch das Gesicht zerschnippeln lassen. Das ist ja irgendwie auch ein Kuriosum. Das heißt also, er unterstützt so seine eigene Angst wahrscheinlich oder hat seine eigene Angst ein bisschen unterstützt. Aber ich glaube, das Ernstnehmen ist erstmal das A und O. Und ich fand auch einen dritten interessanten Satz, der mir jetzt in den letzten anderthalb Wochen über den Weg gelaufen ist, sehr, sehr interessant, der meiner angehenden Hypochondrie sehr geholfen hat, damit sie nicht ausgebrochen ist. Also nicht gänzlich zumindest. Und zwar die erste Ärztin, die mich angeguckt hat, sagte, wissen Sie, wir haben jetzt also ein paar Parameter uns angeguckt und die sind alle in Ordnung. Und, ganz verrückt, der Körper, der ist ja auch noch fähig zu was. Das heißt, er kann auch Dinge komplett reparieren. Das macht er. Der hat die Fähigkeit dazu. Wir brauchen nicht für alles Pillen. Wir brauchen nicht für alles eine Therapie, sondern es gibt auch wirklich Möglichkeiten des Körpers, dass er sich selbst wieder zusammenfrickelt, bis zum gewissen Maß natürlich. Und einige Dinge kann er auch kompensieren. Und die sind für uns auch als mit dem Wunder von Technik und Mechanik und so weiter auch gar nicht so richtig sichtbar. Das hat mir sehr viel Ruhe gegeben.
Und du hast natürlich einen Vorteil, dass du auf ein Tool zurückgreifst, was auch den meisten zur Verfügung steht, nämlich Sport.
Ja.
Weil das ist letztendlich das, womit wir uns am Ende des Tages im wahrsten Sinne des Wortes stählen. Wir stärken den Körper, wir stärken den Organismus, wir verbessern die Kondition, wir verbessern letztendlich unser Immunsystem. Wir sind belastbarer, wir sind widerstandsfähiger. In den Momenten, wo man dann so ein bisschen über die Gebühr geht und die Widerstände versucht zu durchbrechen, da kriegt man zwar die Quittung und man fühlt sich wie geprügelt, aber man merkt dann in den Wochen danach, wie verändert man sich, fast schon wesensverändert man sich fühlt. Und man kann sich über den Sport einfach so viele Erfolgsmomente erholen, ob das Distanzen sind, ob das Zeiten sind, also letztendlich, ob das mal ein Türchen ist oder was auch immer. Man kann so viel daraus ziehen und profitieren, dass man letztendlich auch dem Körper damit auch die nötige Belastbarkeit dann gibt, um mit dem einen oder anderen Thema tatsächlich alleine klarzukommen und zu regulieren. Und wichtig ist auch, das wollte ich nochmal vorhin ergänzen, man kann jetzt aus therapeutischer Sicht häufig ein Problem nicht mit der Denkweise lösen, durch das es entstanden ist. Mhm. Sondern man muss im wahrsten Sinne des Wortes umdenken, um die Ecke denken und versuchen, einen völlig anderen Blickwinkel auch dann dem Kunden im Dialog zu vermitteln. Weil häufig ist ja so, dass man entweder aus therapeutischer oder aus betroffener Sicht sehr engstirnig an die Sache rangeht und hat sich eigentlich so sein Bild gemacht. Mhm. So, und das meinte ich vorhin auch mit bis zum Beweis des Gegenteils. Mhm. Und deshalb muss man letztendlich so ein bisschen über, okay, was kriege ich für Informationen von der Kundschaft? Wie haben die dieses für sich bestehende Beschwerdebild oder Problem aufgebaut? Wie definieren die das? Wie deklinieren die das? So, und dann öffnest du auf einmal eine ganz andere Perspektive und schon ist das negative Denkmuster eigentlich zerstört. Und das ist auch, ich will jetzt nicht sagen eine Kunst, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist zumindest eine sehr, sehr gute Möglichkeit, bevor man jemanden überhaupt untersucht hat, angefasst hat oder eben die ein oder andere Bildgebung oder Bewegungsanalyse ergänzt hat, dass man da eigentlich schon eingreifen kann. Und wir erleben das natürlich sehr, sehr häufig bei den sehr, sehr unerwünschten Ferndiagnosen, weil dann ist jemand, sitzt irgendwo in Guadeloupe, ja, oder in Grevenbroich, ruft an oder schreibt, schickt irgendein Bild, schickt irgendeinen Befund und sagt, kannst du mir was dazu sagen? So, und meine Standardantwort ist immer, ohne dass wir uns unterhalten, ohne dass ich körperlich untersuche, ohne dass ich die Bilder selber gesehen habe, kann ich nichts dazu sagen. So. Aber das sind natürlich auch Menschen dabei, die dann sagen, ja, wir müssen jetzt, ich brauche eine Info. Ich muss was wissen. So, also was machst du? Stellst 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zielfragen und auf einmal merkst du, oh, da hat sich ein Muster verfestigt, weil während des Gesprächs fällt derjenige immer wieder in dieses Denkmuster zurück und will mir letztendlich darüber seine Beschwerden erklären. So, mhm. Und dann kann ich das, ohne, wie gesagt, die Person angefasst zu haben etc., kann ich aus dem Gespräch heraus das Denkmuster verändern, indem ich ein anderes Denkfenster auf einmal öffne und sage, hast du da auch mal raus durchgeguckt? Da ist doch die Aussicht doch ein Ticken besser. So, und auf einmal verändert sich das und du kannst jemandem auch, wie gesagt, ferndiagnostisch ein bisschen helfen und zumindest mal beruhigen. Das habe ich in der Corona-Phase fast durchgehend gemacht. Ich habe einen meiner besten Freunde am 16. März, er wird natürlich sofort wissen, dass er gemeint ist, an seinem Geburtstag am 16. März angerufen in der Corona-Phase, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber ich habe Corona. Und da habe ich gesagt, ja und? Ja, aber guck doch mal, liest du denn nicht die Medien? Ich habe doch keine andere Chance. Klar, lese ich wieder die Themen dazu durch. Aber sag ich, hast du auch mal die Überlebenswahrscheinlichkeit gesehen? Weil das Problem war, der wurde isoliert, ne? Und das war noch so High Isolation damals. Mhm. Also wirklich, ne? Also nicht mal Kontakt zur Hauskatze. Quasi. First Mover, nicht mal Kontakt zur Hausratte. Und dann, ja, war nur möglich, den telefonisch davon zu überzeugen, dass er das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit überlebt.
Wahrscheinlich, ja.
Und das hat er auch. Wir verstehen uns auch wunderbar immer noch. Und er ist auch kerngesund.
Ja.
Und das ist halt etwas, wo man dann, ich sage zwar immer, keine Diagnose durch die Hose. Also das heißt, du musst die Leute einfach, wie sagt man so schön, körperlich anpacken. Untersuchen, anpacken. Ja. Aber oft ist es einfach das Gespräch. Und das muss gut sein. Das muss empathisch sein. Folge 1. Und da schließen sich die Kreise immer.
Ja, also vollkommen d'accord. Ich glaube nur auch, dass das Thema Bewegung, und das ist eben etwas, was glaube ich wirklich elementar ist. Gerade speziell das Laufen, finde ich zum Beispiel, ist halt einfach wunderbar für so vieles, einfach auch um, nicht nur um den Körper zu stählen, sondern einfach auch um so die wichtigsten Teile des Körpers, also Herz, Lunge, Kreislauf, ne, das, also alleine diese Bereiche schon zu stärken. Und wenn du das gestärkt hast, hättest du eigentlich von der Logik her schon das Wesentliche getan fast. Ne? Das kommt dann ein bisschen muskulär, kann man natürlich noch ein bisschen was machen. Ich mache es jetzt mal sehr, sehr, sehr einfach natürlich, selbstverständlich. Das ist ja wesentlich komplexer, so ein Körper. Aber Immunsystem natürlich auch nochmal ein wesentlicher Faktor. Wird wahrscheinlich nicht sein, wenn du auf dem Laufband die ganze Zeit irgendwie nur läufst, irgendwie im dunklen Keller. Aber draußen bei Wind und Wetter, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich eine Erkältung gehabt habe. Also ich hatte ja auch Corona und ich dachte auch, wir sind dem Tod jetzt sehr nah. War auch in der Hochzeit. Ist nicht passiert. Ah, erstaunlich, sonst würde ich hier nicht sitzen. Aber es war immer wieder einfach auch ein riesen Benefit für mein Immunsystem. Ist bei jedem so. Und ich glaube einfach, es kann manchmal so einfach sein. Ich glaube natürlich auch einfach dahergesagt, weil Hypochondrie eine ernstzunehmende Geschichte ist. Die läuft halt einfach im Kopf ab. Deshalb ist es so einfach nicht. Aber es gibt, wie du sagst, es gibt ja Möglichkeiten. Das setzt aber auch voraus, dass ich mir erstmal darüber bewusst bin, weil ich glaube, eins ist vielleicht unbestritten. Es ist schon auch wahnsinnig anstrengend für die mentale Gesundheit des Hypochonder zu sein, oder? Auch wenn man länger lebt, aber laut Studie, die du rausgegraben hast. Aber es ist so wahr, es muss doch wahnsinnig anstrengend sein für den Kopf und für die Seele.
Kann es ja nur. Also ich sag mal, jeder, der sich in welche Richtung auch immer schon mal Sorgen gemacht hat und dann nach einer Stunde oder manchmal erst nach einem Monat gemerkt hat, oh, die Sorge war ja völlig unbegründet, der weiß, wie viel Substanz das einem raubt.
Ja.
Und man ist ja gar nicht mehr man selbst. Also man ist so fokussiert.
Das stimmt.
Ja, und das ist natürlich ein ganz großes Dilemma. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann potenziell finanzielle Sorgen nicht gleichsetzen mit gesundheitlichen Sorgen, bin ich dabei, klar. Aber es ist trotzdem eine Sorge und es frisst trotzdem Energie. Und deshalb ist es auch unheimlich wichtig, dass man eher vielleicht versucht, das persönliche Gespräch zu nutzen und da, wie gesagt, völlig egal, in welche Richtung, ein guter Bekannter, beste Freundin, einfach wo man sich mal ausschütten kann, weil häufig gibt's, da muss man nicht unbedingt nur die Fachärzteschaft aufsuchen, sondern es gibt so viele Leute, die vernünftig sind, die achtsam sind, die aber auch gleichzeitig rational, vernünftig und gesund eingestellt sind, die einem Hinweise geben können und auch mal beruhigen können. Wichtig ist, dass man sich halt anvertraut, weil davon lebt natürlich das Thema Doktor oder Morbus Google. Man sucht halt Rat und Flucht und Erlösung im Netz oder aber im ominösen sekundären Gesundheitsmarkt. Nämlich alles, was mit Pillen und Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter zu tun hat, was jetzt fast schon eine wunderbare Überleitung ist zu einem der nächsten Themen. Weil dieser Markt wächst rasant, ist jetzt schon weltweit in einem dreistelligen Milliardenbereich und man darf nicht vergessen, dass das natürlich so eine Art, ja, fast schon von vielen als Pseudomedizin dann betrachtet wird und genutzt wird, um sich selbst zu heilen. Und dadurch kann man es natürlich auch schon mal versäumen, eventuell den ein oder anderen fachärztlichen Rat doch mal einzuholen und sich da tatsächlich ja, das Ergebnis abzuholen, dass es einem gut geht.
Das ist eine sehr schöne Überleitung. Das heißt also, für alle Hypochonder unter euch gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr guckt mal, ob das mit einem Therapeuten zu machen ist. Oder aber ihr hört die nächste Folge. Da kriegt ihr nämlich wertvolle Tipps, was es alles an Mittelchen gibt, die man nehmen und kaufen kann, um den ganzen Wahnsinn noch zu befeuern. Im besten Falle aber auch zu erfahren, dass da vieles einfach auch totaler Quatsch ist. Und vielleicht da das ein bisschen besser einordnen zu können. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann seid ihr gerne und herzlich eingeladen für die nächste Folge. Alle anderen natürlich auch, weil wenn ihr noch keine Hypochonder seid, dann habt ihr große Chancen, vielleicht dann einer endlich zu werden. Nein, schon was beiseite. Sondern euch vielleicht einfach davor zu schützen und vor allen Dingen auch nicht unbedingt jedes Brausetablettchen beim DM, es gibt auch noch ganz viele andere Drogeriemärkte, in euch rein zu pfeifen, sondern vielleicht einfach achtsamer damit zu sein. Ich freue mich sehr drauf und bin sehr gespannt, was du uns da so zu erzählen hast, denn auch das ist ja etwas Nahrungsergänzungsmittel, die unserer mentalen Gesundheit erstmal zugutekommen sollen, damit es uns besser geht, damit wir uns besser fühlen. Und da bin ich schon sehr drauf gespannt. Danke dir für heute, für ich muss los. Ich habe so ein Ziehen wieder.
Ja, ich beruhige dich gleich.
Gut.
Ja, vielen Dank dir und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.